Ich habe Ihnen das letzte Mal schon gesagt, dass wir das hier streamen. Die Ergebnisse des Streamens finden Sie, man könnte sagen, als aufgezeichnetes Wissen, als fixiertes, messbares Wissen, nämlich mit Megabyte messbares Wissen in der Audiodokumentation. Hier ist die erste Vorlesung. Das ist für Ihre Beteiligung. Ich werde das im jeweiligen Vorlesungstakt hier reinschreiben, aber Sie brauchen nicht darauf zu warten, bis ich es reinschreibe. Audiothek, philo.at, das ist der Link, auf den Sie da sowieso kommen, was Sie hier unten sehen. Audiothek, philo.at, wird das jeweils direkt zur Verfügung gestellt. Erinnerung an vergangene Woche. Ich habe Ihnen einiges über den Plan gesagt, dem diese Vorlesung folgen wird. Ich habe etwas gesagt über alternative Zugänge zum Thema Wissen, vergangenes Semester, auch dieses Semester hier in diesem Umfeld. Und ich habe dann auch Gedanken vorgelegt über die neue Konstellation, in der eine Institution wie die Universität in der Wissensgesellschaft sich wiederfindet, und habe das illustriert mit einer Skizze, mit einem Scan über eine Seite der Programmbeilage, also einer Verlagsbeilage zur Programmzeitschrift, die zu tun hat mit einem Artikel über Studierende in Trachten und dazu ein Inserat der Universitätsbibliothek. Ich habe, um das zur Anknüpfung zu machen, mehr oder weniger zufällig auch diese Broschüre gesehen und Ihnen mitgebracht. Wir ist jetzt Universität Wien, das ist das Thema, von dem ich handle, müssen uns nach außen interpretieren mit den entsprechenden Folders. In diesen Folders kommt auch die Universitätsbibliothek vor, klarerweise. Und auch hier, deswegen nenne ich es, und das bringt die Sache sozusagen in die Überschrift dieser Vorlesung, ist die Überschrift der Universitätsbibliothek, wie sie sich präsentiert, gesammeltes Wissen. Das ist mir deswegen wichtig, diese Sache zu sagen und zu nennen, weil ein starker Trend innerhalb der klassischen orthodoxen Philosophie darin besteht, an diesen Stellen sofort die Haare aufzustellen und zu sagen, Wissen kann nicht begriffen werden als etwas, was man sammeln kann, so von der Art und Weise eine Schmetterlingssammlung ist der Tod der Schmetterlinge. Das ist aber etwas, was im Sprachgebrauch einerseits nicht ganz bestätigt wird und was andererseits auch inhaltlich interessante und schwierige Fragen aufwirft, Befindlichkeit, Zustand, Kapazität ist das Wissen. Das sind die Fragen, die an der Stelle angesprochen werden. Interessanterweise gibt es für diese Broschüre ist zweisprachig. Die gibt es auch in Englisch. Und in Englisch hat dieselbe Formulierung einen sehr anderen Charakter. Man sieht an der Stelle, was man tun kann an solchen Schlüsselphrasen und dass das einen Unterschied macht. Auf Englisch heißt die Überschrift Gesammeltes Wissen, die Universitätsbibliothek Wien, heißt auf Englisch A Body of Knowledge Acquired Over Centuries, the Vienna University Library. Das ist deswegen schön, weil man sieht, an dieser Stelle kommt man nicht umhin um einen Vergleich. Man kommt nicht umhin um eine plastische Formulierung, die deutlich macht, worüber es da geht, wenn wir eine solche Buchsammlung, eine solche Institution haben. Und die Unterschiedlichkeit ist durchaus merkbar, ob man das einen Körper des Wissens nennt oder ob man es gesammeltes Wissen nennt. Also ich glaube, das ist einerseits natürlich werbetechnisch interessant, aber es ist nicht nur werbetechnisch interessant, es ist auch vom Theoretischen her nicht so ohne. So viel zum Anknüpfen. Ich mache eine zweite Anknüpfung, die ebenfalls mit dem Thema unserer Vorlesung zu tun hat. Ich habe da Materialien, die Sie vielleicht schon ein bisschen durchgesehen haben, und unter diese Materialien habe ich heute aufgenommen das Forderungsprogramm der Österreichischen Rektorenkonferenz vom 16.10.2006. Das heißt, das ist ein komplett aktuelles Dokument, und dieses Dokument ist natürlich motiviert durch die neue politische Lage in Österreich. Das ist ein Punkt, den ich, so wie es aussieht, die nächsten ein, zwei Vorlesungen auch besprechen werde, nämlich wie das Thema Wissen mit Universitäten und mit dem Status von Universitäten zusammenhängt. Ich sage als Motivation dafür, damit Sie das einordnen können in das, was ich im philosophischen Sinn vorhabe, nenne ich den Namen Steve Fuller. Sie finden, also gerade unter dem Titel Universität finden Sie ein paar Beiträge von dem. Steve Fuller, ein US-Amerikaner, glaube ich, der in Warwick im Moment unterrichtet, ein Wissenssoziologe, der aber ziemlich beschlagen in Philosophie ist, in der wissenschaftstheoretischen Frage der Philosophie, ist bekannt geworden durch ein Buch, das heißt Social Epistemology. Und in diesem Buch setzt er sich gerade auseinander mit dem Spannungsverhältnis zwischen Epistemologie als einer philosophischen Disziplin der Reflexion und Analyse von Bedingungen des Wissens in der Tradition der Neuzeit, Descartes, letztlich dann natürlich Kant und die nachkommenden Entwicklungen. Und er weist darauf hin, also einerseits ist diese Geschichte, diese philosophische Traditionsgeschichte, und dann gibt es die jüngere, aber für Soziologie natürlich wichtige wissenssoziologische Betrachtungsweise der Erkenntnisprozesse. Ein entscheidender Hinweis darauf, einer der Gründer der Wissenssoziologie ist Karl Mannheim, 20er Jahre des vergangenen Jahrhunderts, der darauf hinweist, dass lang vor Foucault produktive Prozesse, kognitive Prozesse jeweils abhängig sind von der sozialen Einordnung, von der Klassenlage der Gruppe, der Leute, die diese Denkprozesse macht. Und der Punkt, von dem Stephen Fuller in der Einleitung von Social Epistemology macht, ist ein sehr vertrauter Rückgriff auf eine klassische Auseinandersetzungssituation zwischen der Erkenntnistheorie und der Wissenssoziologie, die Sie übrigens in jeder Vorlesung von Manfred Fülsack wiederfinden. Dass nämlich die Auseinandersetzung geht in diese Richtung, dass die Philosophen und Philosophinnen sagen, der gedankliche Gehalt unserer Analyse von dem, was Erkenntnis ist und wie Erkenntnis zustande kommt, ist nicht abhängig davon, ob du in Lateinamerika, in Afrika, in Asien oder sonst wo bist. Das handelt sich um eine menschliche Grundfähigkeit, die nicht abhängig ist davon, dass in Königsberg oder sonst wo jemand sitzt und das untersucht. Das hätte, Kant hätte auch Argentinier sein können, um es mal so zu sagen. Und eine Tendenz, die Objektivität dessen, worum es der Erkenntnistheorie geht und darum eben, was die Resultate der Forschung, der Nachforschung von Wissen ist, zu isolieren und zu separieren von den sozialen Bedingungen, in denen das stattfindet. Und die Wissenssoziologie hat mit einer solchen Auffassung, wenn man will, leichtes Spiel. Natürlich gibt es beide Parteien, die sagen, das ist uns heute sehr, sehr, sehr vertraut, man kann greifbar sehen in all den Analysen dessen, was Wissen ist, wie die vorgegebenen Gesellschaftsstrukturen da reinschlagen. Das ist nichts ahistorisch Jenseitiges. Und die Pointe der sozialen Social Epistemology ist bei Steve Fuller ein Verhältnis zwischen diesen beiden Dingen anzupeilen, der Institutionalisierung, der jeweils historisch-sozialen Institutionalisierung der Wissensarbeit und der Analyse von dem, was Wissen sei. Ich erwähne das deswegen, ich komme auf das in späteren Vorlesungen zurück, ich erwähne es deswegen, weil es mir hier jetzt so ähnlich geht im Zusammenhang mit dem, was ich Ihnen über Universität und über die Zustände der Universität sagen möchte. Sie könnten meinen, dass das ein bisschen selbstverliebt, selbstbezogen ist, dass ich Ihnen, statt dass ich Ihnen von Wissen was erzähle, etwas über die Universität und die Lage von Universitätsprofessorinnen erzähle oder von der Rektorenkonferenz hier die Rede ist. Der Hintergrund davon besteht darin, dass ich der Auffassung bin, dass das zusammenzubringen ist, dass also die Strukturen, in denen hier gearbeitet wird, sehr konkret in zum Beispiel österreichischen Universitäten an der Universität Wien, dass das nichts Peripheres ist zur Frage, was Wissen ist, und dass wir in einer solchen Situation stehen, belegt die österreichische Rektorenkonferenz in einer geradezu spektakulären Art und Weise, also wie geschrieben zu der Absicht der Vorlesung, die ich Ihnen jetzt hier halte. Schauen Sie sich den ersten Absatz an. Wissen ist die zentrale Ressource moderner Gesellschaften. Dabei leisten die Universitäten als Einrichtungen höherer Bildung und Forschung vielfältige Beiträge für die kulturelle, gesellschaftliche, wirtschaftliche Entwicklung. Sie tun dies in engster Zusammenarbeit mit ihren Studierenden durch viele engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die hinreichende materielle Voraussetzungen für ihre wertvolle Arbeit brauchen und die adäquate Karrieremöglichkeiten vorfinden sollen. Sie hören an der Stelle schon sehr deutlich, wie das, wovon ich hier spreche, ein Faktor nicht nur im Selbstverständnis der Universitäten, sondern auch in der politischen Argumentation für die neue Regierung ist, wie das eingesetzt werden kann. Das liest sich sehr anders, als es sich vor 20 Jahren gelesen hätte. Also im Titel ist es noch merkbar, bildungs- und wissenschaftlich-politische Positionen. Vor 20 Jahren wäre man noch mit einem Appell an den Bildungsbegriff an das Ministerium herangetreten und hätte das Ministerium darauf aufmerksam gemacht, dass Österreich als Kulturnation starke Universitäten braucht, um das Erbe entsprechend verwalten zu können. Hier sind mehrere Änderungen in dieser Linie, also aus dieser Linie weg eigentlich, festzustellen. Das eine ist, Wissen ist die zentrale Ressource moderner Gesellschaften. Das klingt sozusagen flott und man schluckt es gleich, aber das ist etwas, worüber man nachdenken soll und was natürlich mal kommentierenswert und auch kontrovers ist. In der Debatte angesprochenen traditionellen philosophischen Positionen würden an dieser Stelle schon nicht mitmachen. Ich habe es, glaube ich, das letzte Mal schon gesagt, ein wichtiger alternativer Betrachtungswinkel, zwei alternative Betrachtungswinkel, um die es gehen wird, sind genau diese Prägungen, diese Assoziationen mit Wissen. Die eine Assoziation ist, Wissen hat was mit Wahrheit zu tun. Und Wahrheit ist etwas, was nicht abhängig ist von Ressourcen. Wahrheit ist keine Ressource, sondern Wahrheit ist Verschiedenes. Darüber kann man mehr reden. In jedem Fall ist Wahrheit etwas in sich abgeschlossen Autonomes, was um entdeckt zu werden, entwickelt zu werden, gepflegt zu werden, andere Strategien verlangt, als wir die aus dem Wirtschaftssektor kennen. Zweitens aber ist Wissen auch eine Ressource. Die traditionelle Philosophie, also so jemand, wenn ich mal ganz kräftig in die Kiste greife, so jemand aus der Heidegger-Tradition, würde an dieser Stelle sofort sagen, es handelt sich um ein eklatantes Beispiel der rettungslosen Vermaterialisierung der abendländischen Denktradition. Das Beispiel von Heidegger in seinen Ausführungen über Technik ist der Strom. Der Strom, in dem Fall der Rhein, aber Sie können sich andere Ströme leicht auch denken, ist eine Naturgegebenheit, ist etwas, was Hölderlin besingt, ist etwas, wo man Übergänge schaffen kann, womit Länder definiert werden, womit Identitäten geschaffen werden, und dann kommt ein Kraftwerk. Das Kraftwerk, sagt Heidegger, definiert den Strom als eine, also der Strom ist den Fluss, als eine Ressource, eine Naturressource, aus der man Elektrizität machen kann, und hat an dieser Stelle vergessen und verloren die Idee eines Stroms in der, kann man nicht anders sagen, ursprünglicheren Weise. So ähnlich lässt sich leicht denken, dass argumentiert wird, Wissen als Ressource ist rausgenommen aus der Entfaltung von Wissen in Kontexten der Wahrheitssuche und wird eingesetzt, ich werde dazu Beispiele bringen, als ein Standortvorteil zum Beispiel. Nicht? Wissen ist ein Standortvorteil. Man kann mit dem Hinblick auf vorhandenes Wissen, gesammeltes Wissen, kann man Investitionen für Fabriken argumentieren, und die Österreichische Rektorenkonferenz nimmt das genau als Einstiegspunkt. Es ist hier auch zu bemerken, da ist die soziale Epistemologie am Werk, würde ich mal sagen, dass es noch so einen Nachhall oder aber, wenn man will, eine Neubestimmung der Einheit von Lehre und Forschung einer universitären Konfiguration von Lehrenden und Studierenden in Selbstverwaltung gibt, weil es ist ja nicht selbstverständlich, dass unter dem Titel Wissen als zentrale Ressource dann gleich kommt die Zusammenarbeit mit ihren Studierenden. Wenn ich das ein bisschen textgenetisch nehmen kann, erinnert es halt, das ist schon ziemlich an der Grenze zwischen den alten Formulierungen von wir sind eine Einheit von Lehrenden und Lernenden und diese Einheit von Lehrenden und Lernenden, die sich zum Beispiel ausdrückt darin, in neuer Art und Weise, dass sie hier teilnehmen können, ins Mikrofon sprechen können, so wie ich auch, und wir an der Stelle auch ein Gespräch führen können. Das ist die eine Sache, aber das geht auch schon hinein in die aufmunternden Worte des Aufsichtsrats an die Mitarbeiter der Firma, dass der Erfolg, der internationale Erfolg der Firma natürlich nicht gewährleistet wäre, ohne die ausgesprochen positive, treue Mitarbeit der Mitarbeiter der Firmen. Es ist also Zusammenarbeit mit ihren Studierenden. Das und durch viele engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das geht vom Sprachduktus eben schon in den Manager-Talk hinüber. Das will ich jetzt sozusagen erst nur mal erwähnt haben. Und im Zusammenhang mit Social Epistemology, Sie können es sich ansehen, ich habe das eben als einen Link gegeben, ist es nicht unwichtig, dass hier drinnen Vorschläge wieder einmal zur Reorganisation der Universitäten drinnen stehen. Eine permanente Universitätsreform, also die Reformen der Universität sind ja wirklich schon einigermaßen zahlreich. Und das Einzige, worauf ich hinweisen möchte, ich gehe jetzt da nicht im Detail drauf ein, ist, dass so ein Thema wie Universitätsreform, was Themen beinhaltet, die Sie vielleicht vollkommen langweilig finden, nämlich zum Beispiel, was ist das Verhältnis des Akademischen Senats der Universität Wien zum Rektorat? Das sind nicht einfach politische Zankäpfel, sondern das sind Fragen danach, wie diese Institution, die wir sind und die eine wissensproduzierende Organisation ist, wie die ihre Wissensproduktion steuert, wie sie sich selber die Wissensproduktion steuert und wie die Kräfteverteilung davon sind. Und das wiederum hat natürlich einen Einfluss, also hat nicht natürlich, sondern ich behaupte, ist glaube ich ziemlich wichtig zu sehen, das hat einen Einfluss auf das Wissen, das hier produziert wird. Also immer wieder, das ist meine Walze, wenn das eine Vorlesung ist und wenn die Vorlesung abgeprüft wird, ist eine andere Form von Wissen als die, die darin besteht, dass es eine Seminararbeit gibt. Das ist eine andere Form als die, die darin besteht, dass es Projektarbeit gibt, dass es elektronische Arbeit gibt. Das schlägt sich dort wieder. Das heißt, das ist etwas, was wir selber auch in der Hand haben. Das war jetzt also ein weiterer Anknüpfungspunkt und Einstieg. Womit ich heute inhaltlich beginnen möchte, ist ein Text, den ich geschrieben habe, auch unter anderem im Anschluss an die letzte Vorlesung, weil ich mir gedacht habe, ich sollte und müsste das etwas präzisieren. Der wird nächste Woche in Science ORF Online erscheinen. Einstweilen trage ich ihn Ihnen vor. Der Anlass davon war meine Kritik an solchen Fragen wie Was ist Wissen, die sich in der Debatte leicht auffinden lassen. Und meine Anmerkungen damals waren, dass ich da eine andere Vorgangsweise hätte. Ich habe mit zwei Hinweisen operiert, einerseits mehr also mit dem des Spazierengehens. Ich werde quasi eine Reise unternehmen in sehr verschiedene Disziplinen diesbezüglich. Und das andere war, dass ich auf Wittgenstein hingewiesen habe, auf den Antiplatonismus, auf die Familienähnlichkeit als eine Antwort auf die Frage, also eine Antwort auf die Frage des Typus, was ist Wissen? Und mir schien dann, dass es vielleicht gut ist, statt Ihnen nur diese Thesen entgegenzuhalten, auch ein Beispiel von dem zu geben, wie ich mir vorstelle, also wie nach meiner Sicht der Dinge mit Problemen des Wissens anders umzugehen ist, als es zum Beispiel mein geschätzter Kollege Konrad Liessmann tut, auf den ich noch ein bisschen später eingehen werde. Diese Form ist, das ist der Grund, also das ist das, was ich Ihnen jetzt heute vortragen werde, diese Form ist unter anderem, es gibt viele Formen natürlich, eine Form ist, Geschichten zu erzählen. Geschichten zu erzählen, statt eine Begriffsgigantomachie zu entfalten, mit großen Namen und großen Konzepten, also Leibniz-Humboldt, Bildung, Wissen, Unbildung, Unwissen, Abendland und so weiter, scheint es mir sinnvoll zu sein, eine Geschichte zu erfinden, in der man die Probleme, um die es geht, die Probleme, die natürlich auch hinter ganz allgemeinen Überlegungen zum Wissensbegriff stehen, im Kleinen in einer Miniatur fassen kann, also auf einem kleinen Spielfeld quasi, und an diesem Spielfeld in der Miniaturausführung mal sehen kann, wie die Sachen zusammenhängen. Also die Absicht ist, nicht, einen Konflikt zu vermeiden. Die Absicht ist aber auch nicht, diesen Konflikt hinauf zu dramatisieren, sondern die Absicht ist, für einen Wittgenstein ist der Terminus übersichtliche Darstellung, eine Darstellung zu finden des Problembereiches, in der man in etwa weiß, wo sind die Positionen, wo sind die Spielerinnen und Spieler und was kann da rauskommen und was soll rauskommen und wie können wir damit operieren. Und in diesem Sinne habe ich also diesen Text Die Wissensbilanz und der Cusanus Club geschrieben, den ich Ihnen mal so ein bisschen vorstellen möchte. Das ist, ich bin nicht sicher, es ist natürlich ziemlich blödsinnig, diese Sache einfach vorzulesen. Es ist aber eigentlich fürs als Ganztext geschrieben. Ich bin normalerweise niemand, der hier vorliest im Sinn von Vorlesen, aber ein Teil davon werde ich einfach vorlesen. Einer der Gründe ist, weil die Präzision einer vorargumentierten und vorformulierten Geschichtserzählung, also es hat keinen Sinn, wenn Sie Jelinek paraphrasieren, dann müssen Sie, man muss eben Jelinek, an Jelinek Tag muss man vorlesen, nicht, dass ich mich jetzt vergleichen will damit, aber die Logik eines geschriebenen Textes, die logische Abfolge, ist etwas, was man in der freien Präsentation nicht so findet. Also ich lese, ich fange zumindest mal an, ich werde es eh nicht lang durchhalten können, ich fange mal an, Ihnen den Text vorzulesen. Sie organisieren ein Symposium, sagen wir, über den mittelalterlichen Philosophen Nikolaus Cusanus. Wer soll den Eröffnungsvortrag halten? Zur Wahl steht ein Kollege, der das Verhältnis des Cusanus zu Aristoteles erläutert, und eine Forscherin, die aus seinen Schriften neue Impulse für den Dialog mit dem islamischen Kulturkreis gewinnt. Das eine Thema ist seit langer Zeit bekannt und vielfach bearbeitet, das andere bietet interessante neue Ausblicke. Die Entscheidung ist schwierig. Wenn sich der Vorstand der Cusanus-Gesellschaft aus wohlverdienten Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen der alten Schule zusammensetzt, wird das Votum gegen billige Aktualisierung ausfallen. Wenn Sie einen Sponsor gewinnen wollen, dem ein an öffentlichem Echo liegt, empfiehlt sich die zweite Option. Eine Idee, Cusanus und der Islam, kostet nichts und lässt sich ziemlich preisgünstig in Bibliotheken am Schreibtisch weiterverfolgen. Dennoch ist sie auch etwas wert. Sie weckt Interesse für die Forscherin, sie eröffnet das Potenzial von Aufmerksamkeit und Prestige, sie verspricht Folgewirkungen. Der Cusanus Club expandiert, wenn er einige innovative Projekte startet. Was ich da mal versucht habe, ist diese Geschichte mit Wissen ist eine zentrale Ressource moderner Gesellschaften, wobei man dann sofort daran denkt an Informationstechnologie und wo die armen Geisteswissenschaften gleich beginnen, sich zu beklagen und zu sagen, wir kriegen nicht so viel Geld wie die anderen, warum? Ein bisschen zu unterwandern und zu sagen, in den Geisteswissenschaften selber, so wie sie im Moment praktiziert werden, auch in der Philosophie, gibt es eine Problematik im Zusammenhang mit Wissen, die etwas mit Ökonomie zu tun hat. Und diese Problematik kann man gut darin ansprechen und erstmals sehen, dass wir so einen interessantes Missverhältnis, ein schwieriges Verhältnis haben, dazwischen, dass Ideen nichts kosten und dass sie trotzdem was wert sind. Wie geht das? Das ist eine zentrale Sache. Dass Ideen nichts kosten, wie zum Beispiel in meinem Falle die Idee, die eine Forscherin hat, Cusanus hat ein Buch, Der Dialog der Religionen, geschrieben und das wäre doch einfach eine gute Idee, darüber mal was zu publizieren. Das haben die meisten traditionellen Kusaner-Forscher nicht so wichtig gefunden, weil das ist nicht zentral mit Metaphysik und diesen entscheidenden großen philosophischen Themen der Philosophie per Ennis ist das nicht verbunden. Es gibt aber diese Schrift, die gibt es einfach. Und das ist doch einfach eine gute Idee, sich, um es mal ganz ungeniert zu sagen, so wie der Hermann Mayer für eine Bank aufgrund seines Bekanntheitsfaktors aus dem Skifahren für eine Bank Werbung macht. Also dieser Transfer in der öffentlichen Wahrnehmung von Leuten, die schon Kapitalisten der Aufmerksamkeit sind. Ich greife da jetzt vor auf eine Terminologie, von der ich weiter später Ihnen noch was sagen werde. Georg Frank ist das, ist ein Professor an der Technik, der geistige Kapitalismus geschrieben hat. Ein absolut lesenswertes Buch, auf das ich dann gleich weiterkomme. Also nicht gleich, aber auf das ich weiterkomme. Und wo er darauf hinweist, dass im Bereich der wissenschaftlichen Tätigkeit, dass der Bereich der wissenschaftlichen Tätigkeit sehr wohl auch mit ökonomischen Kategorien zu diskutieren ist, aber jetzt nicht einfach nach der Kategorie, wie viel kriegen die Wissenschaftler bezahlt, sondern nach der Kategorie, welchen Grad von Aufmerksamkeit einer beschränkten Lebenszeit kann eine Person auf sich ziehen. Also die Idee dahinter ist die, dass wir in westlichen Gesellschaften zwar unvorstellbare finanzielle Werte produzieren können, sei es meistens am Papier, aber es sind unvorstellbare materielle Werte, also Geldsummen in unglaublichem Ausmaß, was aber beschränkt ist, ist die Aufmerksamkeit, denn die Aufmerksamkeit ist auf Lebenszeit und Arbeitsalltag und so weiter beschränkt. Und an dieser Stelle gibt es ein Gerangel und das ist auch in der Wissenschaft eine wichtige Kategorie. Auf das komme ich, aber ich spiele sozusagen darauf an, im Zusammenhang mit der Aufmerksamkeit und mit der Frage, was ist eine Idee wert? Eine Idee ist an der Stelle was wert. Man tut sich hervor, indem man das Thema Cusanus und der Islam an dieser Stelle bringt. Und das Schöne ist, eben einerseits, das kostet nichts. Das hat Auswirkungen direkt in die wissensökonomische Debatte. Also von daher geht eine direkte Verbindung zu dem Hinweis, dass Wissensproduktion eigentlich eine Gemeinschafts- und Open-Source-Produktion sein kann und sein muss, weil Wissen von der Art ist, dass es niemandem wehtut, wenn er es weitergibt, weil er es selber behalten kann. Also es kostet nichts in dem Sinn, es kostet also minimal viel. Wenn Ihnen diese Idee in der Straßenbahn kommt oder sonst wo, ist also der Kostenfaktor dieser Idee zu vernachlässigen. Nichtsdestoweniger ist er etwas wert, weil Sie Ihre Karriere, Ihre Möglichkeit, Bücher zu schreiben und so, durchaus damit verbunden sehen können. Und die Frage, in die man jetzt mit einer solchen Perspektive und in einer solchen Geschichte reinfällt, habe ich versucht, ein bisschen zu dramatisieren durch die Frage der Zusammensetzung des Vorstands der Cusanus-Gesellschaft. Denn als eine wissenschaftliche Gesellschaft, noch dazu mittelalterliche Philosophie, ist davon auszugehen, dass dabei recht traditionelle Vorstellungen von Wissen und Wissenschaft mit hineinspielen. Und diese traditionellen Vorstellungen gehen also auf Standards, auf Geschichte, auf was hat sich als State of the Art über hunderte Jahre festgeschrieben. Und solche Gruppen von Leuten, und das sind in vielen Bereichen, sind es eben Universitätsprofessorinnen, Universitätsprofessoren, die schützen und bewahren eifersüchtig die erworbene Kompetenz in diesem Bereich. Und wenn jetzt jemand daherkommt und eine neue Idee hat, wie zum Beispiel, na, konfrontieren wir mal den Cusanus mit dem Islam, dann wird die Nase gerümpft. Das ist etwas, was sozusagen noch nicht eingeführt ist, was fast ein bisschen als unsauber gilt. Nichtsdestoweniger ist es das Problem, in dem ein solcher Verein heutzutage steht. Das habe ich jetzt mit der Vorstellung in die Geschichte hineingeschrieben, dass es eine Jahresversammlung des Vereins gibt und die müssen eine Bilanz machen. Jeder Verein braucht einen Kassier und eine Abrechnung am Ende des Tages. Und in der Regel wird das so sein, dass man ein paar Mitgliedsbeiträge hat und aus den Mitgliedsbeiträgen bezahlt man die Heizung oder die Betreuung der Homepage. Aber, und jetzt stellen Sie sich mal das Ganze, das andere vor, einen Zusatzfaktor. Und das ist ein Zusatzfaktor, der, das letzte Mal kam so eine Frage, hat es das nicht schon immer gegeben? Und sozusagen ökonomische Abhängigkeit von Wissen und auch Universitätsproduktion, ja, aber da würde ich es jetzt einmal auch sagen, das ist in den letzten Jahrzehnten deutlichen Veränderungen unterlegen und hat ein neues Aussehen. Stellen Sie sich vor, es gibt ein rundes Cusanus-Jubiläum und der Verein ist gerade in Cus eingerichtet und so. Das heißt, die große Jubiläumsausstellung des Landes, was immer das ist, Rheinland-Pfalz, ich weiß nicht, wo das ist. Also die große Landesausstellung gilt dem Cusanus und der Verein ist ein Kandidat für diese große Cusanus-Ausstellung. Und zwar warum? Na, klar, weil dort die Expertinnen sitzen. Ne? weil Cusanus-Ausstellung, wenn man es halbwegs ernst meint, muss auf die Expertinnen zurückgreifen und wird möglicherweise vom Kultusministerium Abu Dhabis gefördert, nämlich wenn ein starker Bezug zum Islam an dieser Stelle hergestellt wird. Und damit haben sie quasi aufgelegt das Problem, das sich an dieser Stelle zeigt. Man kann sich quasi lebhaft vorstellen, wie die Bruchlinien verfahren und sozusagen erfolgen an dieser Stelle. Nicht? Die Debatte von Ausverkauf, billiger Anbiederung auf der einen Seite und auf der anderen Seite, also wollt ihr mit eurem Lebensziel Cusanus-Forschung wirklich dabei bleiben, dass das eigentlich nur für euch gehört und der Rest der Menschheit soll das nicht sehen, soll keine Gelegenheit haben. Man weiß, wie viele Ausstellungsbesucherinnen so eine große Ausstellung produziert. Also für Cusanus ist das ein Meilenstein für die nächsten 20 Jahre. Wollt ihr da passen? Und auf der anderen Seite, Sie können sich's vorstellen, die Art und Weise, wie in einer solchen Ausstellung Cusanus dargestellt und diskutiert werden kann, ist eine durchaus problematische. Das ist nun, hier haben Sie sicherlich die Kurve schon gekriegt, eine Vorübung dazu, dass es ein Thema gibt, Wissensbilanz. Die Universität Wien, also Wissensbilanz, habe ich quasi präludiert jetzt dadurch, dass ich darauf hingewiesen habe, ein so ein Verein wie der Cusanus-Verein hat Kapazitäten seiner Mitglieder. Ein so ein Verein hat gewisse strukturelle Fähigkeiten, wie zum Beispiel Zugangsberechtigung zu den Sonderleseräumen der Universitätsbibliothek, wo die Cusanus-Manuskripte liegen. Das kann nicht jeder lesen, das darf nicht jeder lesen. Mitglieder des Vereins haben das, weil sie habilitiert sind oder die entsprechenden Formulare ausgefüllt haben oder sowas ähnliches. Ne? Und es gibt, und es gibt, es kann geben, den Faktor von, in meinem Beispiel, ich spiele Golf mit der Leiterin des Kulturamts. Die Leiterin des Kulturamts ist diejenige, die die Ausstellung vergibt, die festlegt, was die Ausstellung ist. Und für den Cusanus-Verein ist es wichtig, kann es sehr wichtig sein, dass man diese Bekanntschaft hat, weil diese Bekanntschaft dafür dient, dass man zumindest einen guten, schnellen Zugang hat zu dem Entscheidungsgremium. Ich höre, das ist nicht ganz meine Welt, aber ich höre, dass Banken bis zum Elsner-Debakel ihren Mitgliedern die Gebühren des Golfclubs gezahlt haben. Also nicht allen Mitgliedern, aber dass ab einem gewissen Level die Jahresbeiträge für den Golfclub vom Betrieb gezahlt werden, weil das, also es klingt sozusagen so ein bisschen wie Vetternwirtschaft oder Korruption oder sowas, ist aber vom Titel her an dieser Stelle ausgesprochen ausgesprochen nachvollziehbar. Und ich sage es Ihnen jetzt gleich, wie es auftritt in der Terminologie der Wissensbilanz, das ist Beziehungskapital. Denn die drei Motive, die drei Bereiche, die ich genannt habe, finden sich in der Wissensbilanz, also in der Theorie der Wissensbilanz findet sich das unter dem Titel Humankapital, Strukturkapital und Beziehungskapital. Ich habe das erste Mal gelesen und große Schwierigkeiten gehabt, den Ärger und, und das Staunen hintanzuhalten. Wie es schon so ist, wenn man sich mit einer Sache dann länger und mehr beschäftigt, schleift sich das ab und man denkt sich, es ist halt eine Terminologie. Also wenn jemand damit noch immer nichts anfangen kann, habe ich Verständnis. Aber meine Hinweise zum Beispiel auf gesammeltes Wissen, nicht auf solche Sachen, sind auch gedacht dafür, Ihnen vor Augen zu führen, dass es durchaus Situationen, Redewendungen gibt, in denen das gebräuchlich ist. Und diese Wissens und der Punkt ist jetzt der, da springe ich, Sie können sich den Rest des Artikels sozusagen selber zu Gemüte führen. Ich springe jetzt über zu der Wissensbilanz. Der Punkt ist, dass die Einschätzung von so etwas Einfachem wie dem Cusanus-Verein und auch von so etwas komplizierten wie der Universität Wien nicht ganz absurderweise, also einigermaßen sinnvoll auch, unter diesem Aspekt geschehen kann, dass man sich nämlich fragt, wie komme ich ran an die Organisation, an diese Gruppe von Leuten und das, was sie machen, wie komme ich daran auf eine systematische Art und Weise? Bilanz ist natürlich ein Begriff aus der Wirtschaft und ich werde gleich weiter jetzt dann darauf hin steuern, um das ein bisschen greifbarer zu machen. Aber wenn Sie mal für kurze Zeit jetzt statt Bilanz sagen Rechenschaftsbericht oder ein Jahresbericht, eine Reflexion oder sowas über das, was wir sind, dann finden Sie an dem Cusanus-Verein, finden Sie das Folgende und da finden Sie sozusagen ganz greifbar, viel greifbarer, als es bisher in der Wirtschaft in der Regel gesehen worden ist, finden Sie, dass die Kompetenzen und Beziehungen der Mitglieder dieses Vereins geprägt sind von etwas, was man nur als Kompetenz, als Wissen beschreiben kann. Normalerweise, also in der alten Betrachtungsweise, ist das natürlich überhaupt nicht geleugnet, aber es ist in der Jahresbilanz des Vereins nicht sichtbar. In der Jahresbilanz des Vereins finden Sie traditionell eben die Mitgliedsbeiträge, die Wahl der entsprechenden Funktionsträger und dass das alles Universitätsprofessorinnen sind, die in der Lage sind, die zentralen Agenten des Wissens weiter zu fördern. Das haben Sie in diesem haben Sie sozusagen in der Normalbilanz nicht drinnen. Und die Idee einer Wissensbilanz ist jetzt die, Mittel zu finden, das sichtbar zu machen. Nicht natürlich wegen des Cusanus, das würde die Wissensbilanz nicht verursacht haben, sondern aus einem anderen Grund, weil sich im Bereich der Wirtschaft nach und nach herauskristallisiert, und das ist etwas, was eben mit Wissensgesellschaft deutlich zusammenhängt, nach und nach herauskristallisiert, dass es dieses Phänomen des Wissens, der Kompetenz als eine Betriebsgröße in immer stärkerem Maße gibt. Also früher war es wichtig, dass eine Firma an einer Eisenbahnlinie aufgebaut worden ist, also eine Fabrik auf einer Eisenbahnlinie zum Beispiel aufgebaut worden ist. Das war eine Vorgabe, die den Wert dieser Fabrik bestimmt hat, und der Wert dieser Fabrik konnte genannt werden, gemessen werden in Grundstückpreisen oder sowas ähnliches. Ne? Oder zum Beispiel Verträge mit Rohstoffzulieferern. Wenn man einen 10-Jahres-Vertrag mit Rohstoffzulieferern hat, dann wäre das auch so ein Faktor, der den Wert des Unternehmens direkt beeinflusst. Es stellt sich jetzt heraus, ich komme jetzt dann, das ist jetzt gleich der nächste Schritt. Ich bin in einer Zwischenstufe, ich weise nur darauf hin, was ich sozusagen jetzt weiter sagen werde. Der Einfluss von Wissen auf den Wert von Unternehmen ist jetzt etwas Aktuelles, und die Frage ist eben die, wie bilanziert man das? Mehr wollte ich jetzt eigentlich eh nicht sagen.
Ja, ich möchte dazu einen kleinen historischen Exkurs machen, dass das gar nicht so etwas Neues ist. Dieser Rechenschaftsbericht, den gibt es seit Beginn der Universität, musste der Rektor einen Bericht abliefern.
Ah, ja.
Das ist also mal sowieso so. Also das ist die eine Sache. Ich bin nur, was vielleicht eine interessante Anekdote ist dazu, ich habe in diese Woche in einem Buch gelesen, dass ein Herr Krones Ende des 19. Jahrhunderts geschrieben hat über die Universität Graz, und dort wird, er beschreibt da die Zustände Ende des 18. Jahrhunderts, es waren josephinische Reformen, es war eine relativ schwierige Zeit, wo aber immer wieder die Anweisungen vom Hof gekommen sind, neben sich der renitenten Studenten anzunehmen, also die also hier zu lange aufbleiben und so, auch auf die Qualität zu achten. Das heißt also auch hier sozusagen dieses Qualitätsstreben, ein Wissen sozusagen, was hier Output kommt, auf das sollte Rücksicht genommen werden. Natürlich ist das nicht quantifiziert im damaligen Sinne, aber sozusagen es war eine intuitive Sache, es war wahrscheinlich Mundpropaganda, was auch immer, es ist dem Hof zu Ohren gekommen, dass hier die Sachen nicht so gut sind, und man versuchte auf den Rektor sozusagen mittels Dekret einzuwirken, dass er die Qualität seiner Studien erhöht, was ja sozusagen etwas Ähnliches ist, was wir heute hier haben. Das ist 200 Jahre alt.
Und die Qualität, also genau das Problem der Qualitätssicherung, so wie das heißt, also diese Woche habe ich sicher 1,5 Tage damit zugebracht, über Qualitätssicherung zu sprechen. Nicht umsonst ist Qualitätssicherung ein Begriff aus der Schuhproduktion, nicht? Oder aus der Transistorenproduktion, wie immer. Das ist nicht etwas, was in der Universität gewöhnlich gewesen ist, nämlich im Sinn von Qualitätssicherung. Es ist, der Hinweis ist deswegen wichtig, weil es natürlich so ist, dass man die Appelle immer wieder hat, gute Studierende zu produzieren. Aber das sind Dinge, die sind, also soweit ich es sehe, dann immer angebunden an das Ideal, an ein Ideal der Wissenschaft, an ein Ideal der Wahrheit, an ein Ideal des richtigen Verhaltens. Also wenn du sagst, nicht randalieren und brav studieren und sich die entsprechenden Inhalte der jeweiligen Disziplin auf eine richtige Art und Weise sozusagen zu internalisieren, das sind sozusagen Appelle und Vorschriften innerhalb eines Ausbildungsbetriebs, würde ich einmal vermuten. Was wir heute haben, wenn wir von Qualitätssicherung sprechen, geht einen prinzipiellen Schritt weiter, nämlich als ist eigentlich, was damit angesprochen wird, ist ein Produktmanagement. Und die Idee des Produktmanagements kann an der Stelle nur reinkommen, wenn man Wissen als Ressource sieht. Also ich glaube, ich kann das ganz gut sozusagen beziehen auf das mit Wissen als Wahrheit und Wissen als Ressource. Wenn man sagt, Wissen als Wahrheit, dann ist die Aufforderung nach Qualität eine, nach Wahrheit zu streben. Sich nicht ablenken zu lassen im Streben nach Wahrheit von sozusagen niedrigen Motiven und viel Alkohol, sondern an der Stelle den richtigen Weg zu gehen. Während, wenn Wissen eine Ressource ist, dann ist es ziemlich wurscht, du kannst voll betrunken sein, wenn das Produkt, das du hast, stimmt und das heißt verwertbar ist an einer bestimmten Stelle, dann reicht es schon.
Ich habe ja da jetzt nur eine Pointe erwähnt, dieser ganzen Sachen, die ich da durchgesehen habe, weil genau diese Ressource steht nämlich auch drinnen.
Ja?
Wenn nämlich jemand Priester werden sollte, dann braucht er bestimmte Prüfungen über etwas sozusagen, also wirklich praktische, pragmatische Anwendungen in der Landwirtschaft, bestimmte Sachen, also wie sozusagen die Qualität des Studiums auf sozusagen, wenn der die Prüfung abgelegt hat, dann ist er für diese und jene Sache am Hof
Dort
qualifiziert. Mhm. Also das ist schon etwas, was einen sehr großen Produktcharakter hat.
Okay.
Also das war eine andere Sache. Also mich hat nur sozusagen jetzt im ersten Fall, war das eine Erweiterung sozusagen des Wissensbilanzbegriffes auf die Rechenschaftsberichte und auf die Qualitätssicherung. Aber das hat damals schon, und das ist ja doch schon relativ lange her, hat man sehr wohl geschaut, dass das Produkt passt, damit die Abgänger dann im Dienst oder in ihren eigenen Tätigkeit an eigenen Höfen, was auch immer, das Wissen einsetzen konnten. Also da geht es nicht um absolutes Wahrheitsstreben, um so etwas gegangen.
Ja. Gut, nehme ich ergänzend zur Kenntnis, die Probleme sind in einer gewissen Weise durchaus vergleichbar. Also der Rektor macht sich Gedanken darüber, welche Juristen und Juristinnen wir produzieren und ob die am Arbeitsmarkt unterkommen werden. Und zwar in der Konkurrenz zu den Juristinnen, die die WU ausbildet. Ne? Das ist der Punkt, der ihn beschäftigt. Und das ist der Grund, warum ich sozusagen die breitere Dimension von Produkt und am Markt, also am Markt Qualitätssicherung zu betreiben, mit reingenommen habe. Die Sichtweise darauf, dass unser Jus-Studium eine Form haben soll, die dazu führt, dass die Studierenden einen Job kriegen und gerne und Studierende an der Universität gerne unterrichten, das ist quasi eine handfeste Kategorie des Wissensproduktes, das wir hier haben. Und in dem speziellen Fall, ich werde ein bisschen was über Bologna reden, nicht? In dem speziellen Fall geht es um sehr manifeste auch Auffassungsunterschiede, zum Beispiel zwischen der juridischen Fakultät und dem Rektor, weil die juridische Fakultät so ein bisschen wie der Cusanus Club der Auffassung ist, Juristen, es liegt im Begriff der Juristin und des Juristen, dass es unter 4 Jahre überhaupt nicht geht. Also nichts darf sich irgendwie abgeschlossene Juristin nennen, die nicht mindestens 4 Jahre da studiert hat. Und das kollidiert mit den Bologna-Ideen, weil nach Bologna muss es einen Baccalaureat geben, einen Bachelor geben nach 3 Jahren. Und da gibt es nicht nur bei den Juristen übrigens, sondern es ist bei den katholischen Theologen dasselbe. Der Vatikan wehrt sich. Also der vatikanische Beauftragte, der auch über die Kirchenpolitik auf die Universitätspolitik eingreift, wehrt sich kategorisch, irgendetwas, was 3 Jahre lang ein Studium dauert, mit einem Abschluss der Theologie benennen zu lassen. Abschlüsse der Theologie sind unter 4 Jahren nicht zu haben. Das sieht man quasi die ganze Erhabenheit der Überzeugung darauf, dass es eine Sachdimension des Wissens gibt, die unter 4 Jahren unter keinen Umständen zu haben ist. Ohne Zweifel ist das, was in 4 Jahren und dann in einem Doktoratsstudium zu machen ist, nicht einfach in 3 Jahre zu stopfen. Ne? Das will ich überhaupt nicht suggerieren. Ich will jetzt nur skizzieren, welche Auseinandersetzungen stattfinden, wenn es eine Konzeption einer Disziplin gibt, die an den vom Markt gesteuerten EU-Richtlinien für die Gestaltung von Studien vorbeigeht, die also quer zu denen liegt, sind Überzeugungstäterinnen natürlich an der Stelle, und auf der anderen Seite die Option besteht, was die Option des Rektors wäre, an dem Punkt zu sagen, wollt ihr das nicht ein bisschen verlagern? Wollt ihr eure kompakte Studienlandschaft nicht so aufsplitten, dass man mal diese 3 Jahre hat? Das ist ja immerhin schon etwas, und das ist noch nicht alles, dann kann man noch die 2 Jahre dazu tun des Magisterstudiums. Das heißt, eine Reorganisation der Disziplin, des ganzen disziplinären Feldes, geleitet von EU-Richtlinien. Das muss man ja ganz deutlich sagen. Das ist, ich komme dann nochmal darauf. Also, und die EU-Richtlinien zur Bologna-Implementierung kommen daher, dass Europa eine Wissensgesellschaftsposition einnehmen will. Das heißt, die EU hat sich eine Vorstellung darüber gemacht, wie unsere Wissensproduktion zu organisieren ist, damit wir wirtschaftlich vorankommen. Und das kollidiert mit den alten Formen von Fachverteilungen.
Ganz kurz noch zu dem, dass nämlich genau in dieser Zeit, das habe ich nämlich auch dort gelesen, das Baccalaureat für Theologie abgeschafft wurde. Das passt nicht so gut dazu. Wegen Irrelevanz, weil es nämlich keiner angenommen hat, weil das sozusagen im Theologiestudium nicht notwendig ist, weil es sowieso länger braucht. Also nicht, dass jetzt im Theologiestudium jetzt sozusagen eine höhere Wahrheitsfindung zugewiesen wäre, glaube ich da, sondern einfach, es war einfach, wenn jemand Priester werden wollte, dann hatte er einfach gleich mit dem Magister oder später gleich mit dem Doktorat abzuschließen. Daher wurde also das ersatzlos gestrichen, genau in diesem Zeitraum, spätes 18. Jahrhundert.
Gut, ich gehe jetzt zu einer Präsentation von Wissensbilanz und ich habe Ihnen da eine Reihe von Artikeln diesbezüglich hingeschrieben, nicht um und bei der Überlegung, wie präsentiere ich es Ihnen am besten, worum es da geht, stand ich vor der Alternative, es gibt eine Broschüre der österreichischen Rektorenkonferenz, die ich das letzte Mal schon da hatte. Da war das Vorwort von Georg Winkler mit der Natur des Wissens das Thema. Das ist quasi entstanden auf universitärem Raum, und es gibt aber zur Wissensbilanz auch Präsentationen und Beiträge aus dem Unternehmensbereich, insbesondere aus dem Bereich der Unternehmensberatung, weil da wird es gepusht von der Entstehung her. Und es schmerzt oder es beschäftigt mich zumindest ein wenig die Frage, wie geht da jetzt dran? Gehe ich da dran mit dem mit dem wissenschaftlichen Blick von der Rektorenkonferenz, von diesem Symposium oder unternehmenstechnisch. Diese Schwierigkeit wird aber auch ein bisschen erleichtert dadurch, dass ich dann festgestellt habe, der Hauptsprecher bei dem Symposium der österreichischen Rektorenkonferenz war sozusagen der Unternehmensberater von Skandia, von dem diese Idee überhaupt kommt. Und das ist eben, der heißt Leif irgendwie, Leif Johansson, ein Däne, glaube ich. In jedem Fall hat mich das dann dazu geführt zu sagen, da das sowieso mit besseren Grafiken versehen ist, zeige ich Ihnen jetzt einfach einmal das, was die Unternehmensberater daraus machen. Der Thomas Auer ist an der Stelle sehr präsent am Netz und vor allem, und man muss ihm auch ein bisschen Dank sagen, weil ich bin überzeugt, dass es 20 Darstellungen der Wissensbilanz gibt, für die man jeweils 50 Euro zahlen muss, weil die Ökonomen, da komme ich überhaupt drauf im Zusammenhang mit meinen Recherchen, im Zusammenhang mit Internet und Open Source und so. Also eine Profession, die es geschafft hat, ihre wissenschaftliche Produktion bombenfest hinter Zugangs-, hinter Zahlbedingungen zu verbunkern, sind die Ökonomen. Also die haben das Micropayment wirklich erfunden. Nur mit großer Mühe kriegst du einen Artikel, der inhaltlich ökonomisch weiterführt, unter 25 Dollar. Die haben auch die entsprechenden, das ist sehr interessant, Entschuldigung, das ist eine Nebenbemerkung, aber doch nicht nur eine Nebenbemerkung. Es ist sehr wichtig, gerade zum jetzigen Zeitpunkt Infrastrukturen zu schaffen, die das beginnende Vernetzen aller dieser Wissensbestandteile gestalten und dokumentieren und implementieren, und zwar auf eine Art und Weise, dass das nicht in die Bezahlschiene von Premiere TV oder sowas rutscht. In der Ökonomie hat es einfach stattgefunden, dass alle wissenschaftlichen Artikel, also die meisten wissenschaftlichen Artikel, nur mehr bezahlbar zugänglich sind, weil dort in der interdisziplinären Selbstverständigung offensichtlich rechtzeitig die entsprechenden attraktiven Infrastrukturen von Servern, das ist sind Adressen, Server, Organisation, Zahlungsorganisation bereitgestanden haben, sodass das Ding hineinläuft. Also eines meiner Absichten in der Philosophie ist es nicht so komplett dringlich, aber trotzdem nicht unwichtig, meiner Tätigkeit im Zusammenhang mit Open Archive und Sammelpunkt Philo.at ist, das möglichst früh abzufangen und solche Entwicklungen zu vermeiden. Kurzum, ich zeige Ihnen jetzt ein paar Folien vom Herrn Auer. Das ist eben aus dem Symposium 2005. Und hier ist schon, hier sehen Sie schon, wie das gesponsert wird, klarerweise, nicht? Skandia ist die Firma, auf die immer zurückgegriffen wird und die also da an dieser Stelle für die Tradition eines Intellectual Capital Assessments steht und dass dieses Intellectual Capital Assessment weiterentwickelt wird in dieser speziellen Firma und dann mit diversen Hilfsmitteln hier weiter. Gehen wir da mal die Sachen kurz durch, damit Sie ein Gefühl dafür bekommen. Intellektuelles Kapital lässt sich messen. Es kann bewertet werden, lässt sich jedoch nicht standardisiert bilanzieren. Das Intellectual Capital Management System, das Ihnen unsere Firma anbietet, schafft die richtige Art und Weise, damit umzugehen. Hier haben Sie Humankapital, strukturelles Kapital, relationales Kapital, das, was ich schon gesagt habe, kommen wir nochmal weiter darauf zurück. Das hier ist eine Folie, die glaube ich, sehr überzeugend deutlich macht, wo das herkommt und in welchen Umständen, unter welchen Umständen das auch plausibel ist, aus dem Bereich des Assessments eben, des Assessments des Börsenwertes und der Investitionsmöglichkeiten von großen Brokerage-Firmen, wie immer. Die Leute stehen vor einem Staunen, stehen quasi sozusagen vor einer Frage, und die Frage entsteht durch den Vergleich des Buchwerts und des Marktwerts von Unternehmen. Also versetzen Sie sich jetzt mal in die Lage der Buchhaltung, der Finanzbuchhaltung, die die Grundlage dafür hergibt, dass Unternehmen eingeschätzt werden. Und die Einschätzung von Unternehmen regelt natürlich das, wer bereit ist, in das Unternehmen zu investieren. Und das heißt, wie viel Geld aufgestellt werden kann und wie es mit dem Unternehmen weitergeht. Und da zeigt sich, dass Unternehmen wie BASF und Shell 110-120% des Buchwertes als Marktwert haben. Nicht? Die sind, also das Schwarze ist, ich kenne mich nicht wirklich aus, aber das ist das, was nachweisbar an Assets, an Büros, an Verträgen vermutlich auch und so, was vorhanden ist. Und das Plus, das Graue, ist das, was die Firma, wie die Aktien der Firma, um wie viel mehr die Aktien der Firma am Markt, in der Börse gehandelt werden. Der Wert der Aktien der Firma ist höher als das, was die Firma wert ist an Immobilien etc. Wahrscheinlich werden nicht nur Immobilien sein. Das ist also im Ölbereich oder im Chemieproduktionsbereich schaut das so aus. Hier sind Firmen, die eine starke Marke haben. Also wenn dann McDonald's, man sagt nicht, ich möchte einen Burger, sondern ich möchte einen McDonald's oder Coca-Cola, wo der Brandname einen Faktor ausmacht, der für den Firmengewinn eigens deutlich und wichtig ist. Da gibt es diese Verhältnisse. Und in einer Netzwerk- und Informationsgesellschaft, das haben Sie schon gehört, das wissen Sie, aber dass es derartig drastisch ist, ist mir an der Stelle auch noch erstmals so deutlich geworden, gibt es einen vollkommen unverhältnismäßigen Zustand zwischen dem, was die normalen Vorgaben für eine Firma wert sind und dem, was die Firma insgesamt wert ist. Und die Tendenz ist nun eben zu sagen, dieser Unterschied wodurch entsteht der Unterschied? Der Unterschied entsteht dadurch, dass an der Börse Leute bereit sind, so viel mehr für die Aktien dieser Firma zu bezahlen, als sie rauskriegen, wenn die Firma bankrott geht und die Gebäude versteigert werden. Nicht? Und warum sind sie bereit, so viel mehr dafür zu bezahlen? Weil diese Firma über Wissen verfügt. Über das Wissen, wie man eine Datenbank konstruiert und wie man diese Datenbank weiterentwickelt. Das ist das, was diesen enormen Faktor ausmacht. Und das muss man in eine Bilanz bringen. Und wie kriegt man das in eine Bilanz? Sie können einfach in einer traditionellen Bilanz, muss ja da nicht mehr sagen, in der traditionellen Bilanz schreiben Sie einfach die Adressen der Bürohäuser hin, nicht? Oder den Schätzwert der Immobilienhändler. Das können Sie hier nicht machen. Sie können sozusagen nicht gut dorthin schreiben, verfügt über Windows XP, ja? Weiß, wie Windows XP gemacht wird. Das wäre ein bisschen zu naiv an der Stelle. Man braucht systematischere Arten, an die Sache heranzugehen. Und das sind jetzt ein paar Bemerkungen, ich mache einfach wirklich nur ein paar Bemerkungen darüber, wie die Leute da rangehen. Also hineinzuschreiben, können Windows XP machen, reicht nicht. Die Frage stellt sich aber dann, wie stellt man Wissen dar? Und da haben wir eine ziemlich parallele Situation zu dem, was ich jetzt ein paar Mal da moniert habe. Wenn ich sage, die Universität Wien ist gesammeltes Wissen, wie stellt sich dieses gesammelte Wissen dar? Dieses gesammelte Wissen könnte ja so dastehen, dass es in großen Kisten in einem fest verschlossenen Bunker vorhanden ist, und dann ist es einfach Papier. Ne? Dann ist es Papier, dann haben wir nicht wirklich was davon, obwohl es gesammeltes Wissen ist. Ja? Oder aber, und da wird es jetzt, da wird sozusagen interessant und schwierig, da sage ich jetzt etwas, was meine Kritik an den Unibibliothek-Inserat auch wiederum relativiert und was das in ein anderes Licht auch ein bisschen stellt. Ne? Diese 6,5 Millionen Bücher Wissen müssen sich darstellen. Da brauche ich gar nicht die Wissensbilanz dazu zunächst einmal. Warum? Das geht ja viel traditioneller. Ja? Mit denen muss was gemacht werden. Diese 6,5 Millionen Bücher müssen in den Ablauf der Wissensproduktion der Leute reingehen. Die müssen gelesen werden, die müssen zur Verfügung stehen. Die Lesesäle müssen lang genug offen sein. Es muss Fertigkeiten geben, wie man zitiert, alle diese Sachen. Das heißt, ganz traditionell muss mit einer solchen Sammlung eine Darstellung verbunden sein, sonst hat es keinen Wert, keine Pointe oder sowas ähnliches. Und eine ähnliche Position findet sich jetzt im Fall von Wissensbilanzen, nämlich die Frage, wie kann man das darstellen, was das Wissen an der Stelle ist. Und ich habe mal nichts dagegen, das ist sozusagen mein gegenstrebiges Motiv, das ich jetzt ansprechen würde. Es ist nicht wirklich einzusehen, wieso man, wenn jetzt rundum in der Wirtschaft die Leute draufkommen, dass Wissen dargestellt werden muss, warum das sich nicht auswirken sollte, positiv an die Universität Wien und zum Beispiel zur Folge hat, dass die Öffnungszeiten der Universitätsbibliothek um 2 Stunden verlängert werden. Nicht? Das ist ja etwas, was man sehen muss. Also wenn die Auffassung, Wissen muss dargestellt werden, dazu führt, bestimmte eingeschränkte, eingekastelte, standesdünkelhafte Wächterpositionen, wir stehen als die Wächter vor den Toren des Wissens und lassen euch erst ein, wenn wir euch 2-mal untersucht haben, wenn diese Form von Restriktionen an der Stelle aufgebrochen werden. Wie wird Wissen in diesem Zusammenhang dargestellt? Das entsprechende Wort heißt Indikatoren, weil Wissen selber in einer Bilanz eben nicht so auftreten kann wie Grundstücksgrößen und andere fixierbaren Größen. Gibt es sozusagen die indirekte Art und Weise, das darzustellen, indem man sich, und da ist dazu zu sagen, der Thomas Auer betont das, finde ich irgendwie bemerkenswert und ganz in Ordnung, das muss sich jeder Betrieb selber machen. Es gibt keinen generellen Indikator für Wissen, sondern die Indikatoren, also die Messgrößen, worauf man sich festlegt, um zu sagen, unser Wissen besteht darin, sondern das Wissen, das wir zur Verfügung haben und das uns wertvoll macht, zeigt sich an diesen und diesen Prüfgrößen. Das sind Indikatoren. Das ist eine kreative und schwierige Aufgabe, die sich jedes Unternehmen selber als ein Ziel setzen kann, und dass am Ende steht sozusagen dieser Indikator, ein Unternehmen definiert seine Kernkompetenzen, also das, wozu es nach seiner eigenen Auffassung existiert, was es kann, wonach es gemessen werden soll, diese Kernkompetenzen Kompetenzen werden aufgeschlüsselt in wissensbasierte Leistungen. Und diese wissensbasierten Leistungen, die kriegt man in den Griff, indem man an ihnen dreht. Indem man sagt, okay, wenn das meine wissensbasierte Leistung ist, also zum Beispiel eine Kernkompetenz der Universität Wien ist das zur Verfügung stellen von Archivmaterial von 6,5 Millionen Büchern, die wir verwalten und die wir zur Verfügung stellen. Das ist eine Kernkompetenz, eine wissensbasierte Leistung ist, dass wir Beratungsservice haben und Lesesaal-Service haben für die Leute, damit sie das auch tun können. Okay, das haben wir jetzt. Wie kriegen wir das noch genauer hin? Wie können wir das einschätzen? Indem wir sagen, wenn unser Lesesaal-Service eine wissensbasierte Leistung ist, die unsere Kernkompetenz manifestiert, dann können wir eine Maßnahme setzen, um unsere um die Attraktivität unseres Wissensmanagements zu verbessern. Verlängern wir die Öffnungszeiten des Hörsaals um 2 Stunden. Das ist eine Maßnahme. Und dann haben wir einen Indikator. Und der Indikator ist, kommen jetzt mehr Leute dort und nehmen unsere wissensbasierten Leistungen in Anspruch. Und wenn das der Fall ist, dann sind wir schon gut unterwegs. Nicht? Dann können wir sagen, wir haben durch Maßnahmen die Indikatoren, die nach unserem Selbstverständnis das manifestieren, das ausdrücken, was unsere spezifischen Fähigkeiten sind, einigermaßen im Griff. Damit will ich Sie nicht so besonders weiter behelligen. Es gibt jetzt dann im Organisationsmanagement und in der Organisationsberatung viele Vorschläge, wie man den Arbeitsfluss, die Einflüsse innerhalb so eines Unternehmens im Zusammenhang mit Wissen in Begriffe bringt und optimiert. Sie sehen hier das Balanced Scorecard Modell für Wissensmanagement. Ich werde irgendwann einmal in diesem oder auch im nächsten, eher in diesem Semester auf Knowledge Management zurückgehen. Knowledge Management hat eine Vorliebe dafür, mit dieser Art von Plaketten zunächst einmal Bestandteile, Routinen, Subroutinen im Prozess der Wissensgenerierung zu kennzeichnen und Flussdiagramme zu zeichnen, wie das miteinander zusammenhängt. Das ist nicht wirklich das, was mich an dieser Stelle interessiert. Vielleicht schauen wir uns ein, zwei dann mal später an. Was er hier tut, ist, er sammelt die wissenschaftliche Literatur zum Organisieren von Wissensprozessen, um das dann umzusetzen in sein spezielles Firmenmodell. Das hier ist das Swiss Knowledge Bilanz Muster. Hier haben Sie, das zeige ich Ihnen sozusagen, um einmal nur anzuschauen, um sozusagen deutlich zu machen, wie das durchaus angeboten und verkauft wird im Wirtschaftssektor im Moment. Es gibt diese einigermaßen standardisierten Kategorien, die eine Wissensbilanz erfüllen soll. Wobei, also immer wenn ich das hier sehe, gibt es mir einen Stich, es gibt mir mehrere Stiche, aber wie immer, das ist Humankapital, könnte man sagen. Und man könnte sagen Human Capital. Was man sicher nicht sagen kann, ist Human Capital. Oder Humankapital als zwei Worte, das passt einfach nicht. Strukturelles Kapital, relationales Kapital, also Humankapital, Fähigkeiten, Kompetenzen, Erfahrung, Expertise, Commitment, strukturelles Kapital, Methoden, Prozesse, relationales Kapital sind die Kunden. Ich habe Ihnen das im Cusanus Club schon mal kurz gesagt. Und hier haben Sie ein Modell davon, welche Stufen man durchwandern kann, um mit Wissen umzugehen. Sie müssen herausfinden, worin liegt das Wissen, wie kriegen Sie es, wie können Sie es weiterentwickeln, wie können Sie es verteilen, nutzen, wie können Sie es bewahren. Und da kann man dann eine große Anzahl von Relationen und Kurven ziehen zwischen in dieser Matrix dann sichtbar zu machen, was die Infrastruktur des Wissenswerten ist, den so eine Firma hat. Sie haben das, Sie können es sich weiter anschauen, ich lasse das mal dabei. Was ich Ihnen aber jetzt dann gleich zeigen möchte, weil das hier direkt anschließt und was ich unter Verordnungswissensbilanz, was ich Ihnen hier zur Verfügung gestellt habe. Hier haben Sie jetzt die Verordnung des Bundesministeriums über die Wissensbilanz. Und auf derselben Seite finden Sie die ganze, das sind 70 Seiten, die ich jetzt nicht aufrufen wollte. Darum habe ich Ihnen die erste Seite hier zur Verfügung gestellt. Das will ich Ihnen jetzt hier zur Ansicht mitteilen, weil ein erster Blick bereits zeigt, dass diese Verordnung des Bundesministeriums ganz genau die Begriffe übernimmt und für die Unis vorschreibt, die Unternehmensberatung Ihnen gerade vorgestellt hat. Die Wissensbilanz gliedert sich in folgende Abschnitte. Intellektuelles Vermögen ist Humankapital, Strukturkapital, Beziehungskapital, Kernprozesse, das sind die Kernkompetenzen, die wir gerade hatten, Output und Wirkung der Kernprozesse, Lehre und Weiterbildung, Forschung und Entwicklung. Also ich habe dann eine Motivation dahinter, die ich am Ende der Stunde jetzt vielleicht einmal sage, um auch gleich vorzugreifen auf das, was weitergeht. In der nächsten Stunde werde ich unter anderem sprechen über ein Radiointerview, das vor einem Jahr geführt worden ist zwischen dem Vorsitzenden des Universitätsrats, Max Kothbauer, dem Dekan der Philosophischen Fakultät für Philosophie und Bildungswissenschaften Kampitz, Institutsvorständin unseres Instituts, die Elisabeth Nemeth, und mir. Wir haben eine Radiosendung daraus gemacht über Universität und Wirtschaft und ich habe damit begonnen, also gegenüber Max Kothbauer zu erwähnen, dass wir doch jetzt hier eine Wissensbilanz, dass es eine Form von Ökonomisierung, von ökonomischer Erfassung der Universität Wien gibt, die doch etwas sonderbar und bedenklich ist, wenn man, ich habe jetzt plausibel gemacht, wo das herkommt, aber diese Form des Plausibles, der Plausibilität, wo es herkommt, ist ja noch keine Legitimation dafür, dass das Ministerium das für die Universitäten verordnet. Und wollte also an dieser Stelle provokant das Gespräch beginnen. Sie können es lesen und hören. Damit bin ich sehr schnell abgestürzt, weil der Vorsitzende des Universitätsrats, der übrigens ein hochrespektabler und extrem ansprechbarer und sachkundiger Mann ist, mir sehr unverfroren gesagt hat, nichts von dem hat er im letzten Jahr an der Universität Wien gefunden, gesagt, propagiert oder sonst was. Also das können Sie sehen, diese gesamte Terminologie und Betrachtungsweise ist von Kothbauer schlicht und einfach geleugnet worden in der Umsetzung an der Universität Wien. Er hat gar nicht Unrecht, muss man dazu sagen. Also die Befürchtung, dass unter diesen Bedingungen eine quasi ein haltloses Zählen von einzelnen Wissensbestandteilen zu nehmen ist. Diese Befürchtung ist sicherlich überzogen. Er wird hinweisen dann in diesem Gespräch, hat hingewiesen in dem Gespräch darauf, dass das ganz anders ausschaut an der Universität. Dem ist zuzustimmen. Das entspricht auch dem faktischen Zustand an der Universität. Aber nichtsdestoweniger kommt man nicht umhin, sich sozusagen zu konfrontieren damit, dass diese Sache gleichzeitig läuft, dass das parallel läuft und dass nach der Vorschrift es ein Faktum ist, dass die entsprechenden Werte, also diese Verordnung definiert die Indikatoren, ja? Das, was ich Ihnen als Indikatoren gesagt habe, diese Indikatoren werden ausgeführt in den 70 Seiten. Das Ministerium sagt, das sind die Indikatoren des Wissens. Und also zum Beispiel, um Ihnen nur ein Beispiel zu bringen, ein Wissensindikator sind Berufungen. Wie viele Berufungen ins Ausland oder an andere Universitäten hat ein Institut produziert? Sieht man, dass das ja was komplett Plausibles auch hat. Nicht? Man geht davon aus, dass je qualitativ hochwertiger dieses Institut ist, desto mehr wollen die Leute aus diesem Institut, die hier ausgebildet worden sind, auf ihre Universitäten berufen. Was zum Beispiel in diesem Indikator Berufungen nicht drinnen ist, ist, ob man die Berufungen angenommen hat oder nicht. Zum Beispiel. Was ja nicht unwichtig ist, was überhaupt nicht unwichtig ist, aber dafür ist kein Platz da drinnen. Das ist nicht vorgesehen. Das ist ein Hinweis darauf, gibt es natürlich eine einfache Antwort. In einer Novellierung kann man das auch entsprechend ausbessern. Wenn man sich aber jetzt, um ein anderes Beispiel zu sagen, um die Wissensbilanz nicht nur negativ, also ich habe es eigentlich gar nicht so besonders negativ dargestellt, es ist eine sehr zweischneidige Sache, weil das Ministerium nämlich diese Wissensbilanz gleichzeitig ausgenützt hat, gleichzeitig dazu verwendet hat, auch bestimmte politische Vorgaben an die Universitäten mit einem gewissen Leistungsdruck heranzubringen, zum Beispiel der gesamte Bereich behindertengerechte Verfahrensweisen, genderspezifische Forschung, Studierendenservice und so. Alle diese Bereiche stehen da in der Wissensbilanz drinnen. Also das ist eine sehr gemischte Geschichte, also eine Mischung aus einerseits dieses Moment von wir sammeln jetzt Zahlen für die Zahlen der Publikationen, was es auch schon immer gegeben hat, und andererseits das Ministerium will wissen, wie viel ist ausgegeben worden, wie viel, da wird es dann ein bisschen das Lächerliche, wie viel Geschäftsprozesse gab es in der Frauenberatung, ja? So in der Art und Weise. Man sitzt in dem Büro und macht das Stricherl für jedes unterstützende Gespräch, das dafür gefunden wird. In dem Zusammenhang ist es zum Beispiel, damit ende ich, glaube ich, in dem Zusammenhang ist es sehr wünschenswert, dass Sie absolut aufsässige Studierende sind, die, wie ich das aus der Erfahrung gestern sagen kann, bei 5 Stellen gleichzeitig sich beschweren mit derselben Sache, weil damit beschäftigen sie 5 Stellen im Serviceleistungsbereich, die alle ihre Stricheln machen können. Die können ihnen zwar nicht helfen, nicht nur können sie nicht helfen, sondern sie werden auch ziemlich verärgert sein, weil sie nämlich in einer kürzeren Zeit draufkommen, dass sie dieselbe Frage an 5 Leute gestellt haben, von denen 3 nicht wissen, wieso sie zum Glück kommen, sich mit der Sache zu behandeln. Aber sie haben ihre Geschäftsprozesse gesteigert in der Serviceberatung, und das ist doch das Interesse, dass wir in einer wissensbasierten Gesellschaft haben wollen. Danke.